Ich habe einen guten Kommi gefunden bei Spotify und wir brauchen mal deine Meinung, Lu.
Ein Kommi.
Es geht um Trinktemperatur.
Ja.
Josh schreibt, ich finde die 20-20-Methode bei Wein ganz hilfreich. Weißwein 20 Minuten vor Verzehr aus dem Kühlschrank rausnehmen. Rotwein 20 Minuten vor Verzehr in den Kühlschrank stellen. Ist das eine gute Faustregel?
Habe ich gelesen und finde ich sehr gut. Wirklich.
Ja.
Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Weinstil an, aber ganz grundsätzlich stimme ich zu.
Vor allen Dingen kann man sich's gut merken, ne?
Ja, 2020. Das kann man sich sehr gut merken.
Ja.
Richtig, richtig gut.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lu.
Unsere Community, ich sage euch.
Es ist toll.
Es ist der Hit. Es ist einfach der Hit.
Darauf lass uns anstoßen.
Ja.
Der Wein der Woche.
Diese Kapsel, die will einfach nicht so wie ich.
Was knibbelst du denn da auf?
Ja, die Kapsel.
Ja, was wird's denn?
Es wird,
wenn's mal groß ist.
Es wird ein Chardonnay.
Ah.
Es wird ein Chardonnay aus dem Burgund.
Ah.
Ja.
Passt
und
zu unserer Folge heute.
Ja, das ist der Wahnsinn.
So ein Zufall.
Es ist so verrückt. Und wir befinden uns mit diesem Chardonnay an der Côte de Beaune. Das ist ein Teil der Côte d'Or. Da erzähle ich aber gleich noch einen kleinen Schwung zu.
Was etwas ist denn heute mit mir los? Sag mal, krieg ich eine Flasche Wein hier auf?
First time,
ich sag's
first
love. Ich sehe wirklich aus wie so ein blutiger, wie so eine blutige.
She's a newbie, man.
Oh, jetzt sind aber. So.
Du hast uns heute auch andere Gläser hingestellt.
Mhm. Ich habe jetzt mal Burgundergläser mitgebracht. Ich dachte, das passt ganz gut. Also, wir sind im Burgund, wir sind an der Côte de Beaune und wir sind im Weingut Boris Champy, kleines Weingut, Domaine Boris Champy. Und das ist jetzt ein klassischer Bourgogne Blanc. Mhm. Das sind im Normalfall so die Einstiegsweine der Region. Da gibt es einmal Bourgogne Blanc, also Weißwein aus der Region, und Bourgogne Rouge, also Rotwein aus der Region. Bourgogne Blanc eigentlich immer Chardonnay, bis auf wenige Ausnahmen. Und Bourgogne Rouge eigentlich immer Pinot Noir. Da kommen wir aber gleich im Detail zu. Bourgogne Blanc in der Nase kann natürlich variieren, kommt immer auf das Haus an, wo der Wein herkommt. Aber grundsätzlich so Einstiegs-Chardonnay, ein bisschen Apfel, ein bisschen Zitrönchen,
ja,
frisch, zesti, guten Trinkfloss. Kommt aber, wie gesagt, auf das Weingut an. Es gibt durchaus auch Bourgogne Blanc, die manchmal mehr pfeifen als jetzt zum Beispiel ein Merceau. Habe ich auch schon erlebt. Also Einstiegswein normalerweise, aber kann auch gut abgehen im Glas. So.
Cheers.
Cheers.
Wir haben es ja schon verraten. Es geht heute in eine Weinregion, wo man, korrigier mich, Lu, aber verdammt viel Geld ausgeben kann, wenn man möchte, oder?
Bruder.
Oft mit Preisen ausgezeichnet.
Da qualmt das Portemonnaie. Andere kriegen Stacheldraht in der Hose. Ne?
Vielfach gefeiert. Wir sind schon oder reisen in das Burgund.
Ja,
ja, da gibt es, kann man glaube ich sagen, einige der besten Pinot Noir und Chardonnay-Weine überhaupt.
Ja.
Weltweit. Und ich werde mir rege Notizen machen am heutigen Tag.
Ja, einige der begehrtesten und natürlich auch teuersten. Denn die Weinanbauregion ist verhältnismäßig klein. Das heißt, wenig Menge für die ganze Welt, aber große Nachfrage auf der ganzen Welt. Ergo Preise. Hui!
Qualität statt Quantität.
Ja, also es wird immer teurer. Und es ist auch irgendwie manchmal auch ein bisschen nervig, weil halt einfach immer das Gleiche gehypt wird. Hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Und es sind halt immer die gleichen Weingüter, die auch gehypt werden. Und demnach wird das Thema Burgund und auch Champagner zunehmend, ich würde nicht sagen uninteressant, aber ja, anstrengend. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich hervorragende Weine, die daherkommen. Und heute gibt es so ein kleines Burgundy 101.
Lass uns losreisen. Ich mache mir Notizen und am Ende gibt es wie immer eine Zusammenfassung. Kompakt zum Mitnehmen sozusagen. Wir starten mit den Basics. Wo liegt das Burgund und wie kommt man am besten hin?
In Frankreich,
ach,
wie man sich vielleicht vorstellen kann, und erstreckt sich über etwa 300 Kilometer von Chablis, das ist eine Region im Burgund, im Norden, bis in das Mâconnais, eine weitere Region im Süden.
Burgund, deswegen auch Bourgogne.
Richtig, richtig, richtig. Du bist der Jonas, du bist einfach eine kleine Fuchsmaus.
Ja.
So, und das Burgund, habe ich ja gerade schon gesagt, ist nicht sonderlich groß, hat eine Rebfläche von ungefähr 30.000 Hektar und ist damit ja in etwa vergleichbar mit unserem deutschen Weinanbaugebiet Rheinhessen. Und Nachfrage, wie anfangs erwähnt, weltweit enorm und dementsprechend kommen aus dem Burgund einige der teuersten und begehrtesten Weine der Welt.
Lou, wir hatten die Frage doch schon mal. Da ging es doch mal um den teuersten Wein aus dem Burgund, ne?
Ja.
Weißt du noch den Preis? Kennst du den noch? Und?
Ein schönes Einfamilienhaus.
Nein, das ist Quatsch.
Ja, so, ich glaube 460.000.
Das ist Quatsch.
Na wirklich, Romani Conti.
Kann ich mir gar nicht
erinnern. Die Domain.
460.000. Mhm. Und das Abgefahrene ist ja, du weißt ja nicht, wenn du ihn aufziehst, lebt er noch oder nicht?
Das ist ein Risiko, das man eingehen muss. Ja, aber es ist echt crazy, wirklich. Aber die Domain.
Wahnsinn.
DRC.
Okay.
Die Domain.
Das nur
die
mal.
Erzielt natürlich Preise, das ist nämlich
als
von dieser
Exempel,
Welt.
Damit wir wissen, worüber wir reden heute.
Exakt.
Wie kommt man am besten hin?
Also, ich habe das mal recherchiert. Von Hamburg nach Dijon sind es 1100 Kilometer. Das entspricht etwa 10 bis 11 Stunden mit dem Auto. Oder du kannst dich auch in den Zug setzen. Hamburg Hauptbahnhof, bis nach Paris düsen. Und von Paris fährst du dann mit dem TGV weiter nach Dijon. Das dauert nochmal ungefähr 1,5 Stunden. Und die Städte, die man sich auf jeden Fall mal merken sollte in Burgund, sind zum einen Dijon, Beaune, auch sehr süß. Da gibt es viele kleine Weinbars, sehr schnuckelig. Liegt auch sehr günstig. Also man, je nachdem, wohin man fährt, kann man da auch mal einen Stopp einlegen. Und Lyon natürlich. Das sind so die drei Städte, von denen man mal was gehört haben sollte.
Und Dijon kann sich jeder die Brücke bauen, da kommt der leckere Senf her.
Richtig.
Ja. Erzähl mal ein bisschen was über die Weinregionen, die es in Burgund gibt.
Es gibt ungefähr 5 Hauptweinanbauregionen im Burgund.
Ja.
Zum einen gibt es das Chablis, nördlichste Region, bekannt für so salzig-zitrische Weine aus Chardonnay. Haben wir schon mal eine ganze Folge zugemacht. Dann haben wir die Côte de Nuits und die Côte de Beaune. Und Côte de Nuits plus Côte de Beaune ergibt die Côte d'Or. Und das ist im Grunde genommen das Herzstück des Burgunds. Die Côte de Nuits ist eigentlich primär bekannt für Pinot Noir, also das Zentrum für Spätburgunder. Und die Côte de Beaune ist sowohl als auch bekannt für Pinot Noir, aber insbesondere für Chardonnay. Also die Côte de Beaune, könnt ihr euch merken, legendäre Region für Weißwein, für Chardonnay.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Côte Chalonnaise, produziert sowohl Rot- als auch Weißwein, aber zu deutlich erschwinglicheren Preisen im Vergleich zu der Côte d'Or. Und dann haben wir natürlich auch noch das Mâconnais, größte Weißweinregion des Burgunds, bekannt für zugängliche Weine aus Chardonnay, die preislich zum aktuellen Zeitpunkt zumindest auch noch in Ordnung sind. Aber das Herzstück Côte d'Or merken, bestehend aus Côte de Nuits Rotwein und Côte de Beaune Weißwein.
Also geografisch sind wir ganz schön mittig in Frankreich.
Mhm.
Lass uns mal ein bisschen über die Gegebenheiten sprechen, über das Klima, über den Boden und vor allen Dingen auch, welche Rebsorten findet man dann überhaupt hier im Burgund?
Ganz grundsätzlich ist das Burgund geprägt durch ein kontinentales Klima mit kalten Wintern und warmen Sommern. Spätfrost ist oftmals ein Problem, insbesondere im Chablis. Und das Burgund steht natürlich für Terroir. Das heißt, wir haben hier verschiedene Bodenschichten von zum Beispiel dominiert von Kalk, Kalkmergel, Lehm oder zum Beispiel auch Ton. Also das muss man sich immer merken. Burgund, da steht wirklich die Typizität der jeweiligen Lage mit der jeweiligen Bodenformation, Mikroklima, Ausrichtung der Lage, Hangneigung, das ist alles extrem wichtig im Burgund. Also Burgund, müsst ihr euch merken, Terroir. Also da geht es wirklich um die Herkunft der Weine. Und dementsprechend haben wir nicht nur einen Bodentyp, sondern halt eben auch mehrere.
Nochmal zum Verständnis, Spätfrost bedeutet einfach später Frost im Frühjahr.
Richtig. Und das ist natürlich ein Problem. Wir hatten das ja jetzt auch in diesem Jahr. Wir hatten sehr kalte Temperaturen. Mhm. Und die Reben waren im Grunde genommen wie im Winterschlaf. Wir hatten zum Beispiel auch in der Wachau, ich war in der Wachau und es hat auf einmal angefangen zu schneien. Und Katharina, meine Freundin, sagt zu mir, sie hat die Wachau selten im Schnee gesehen. Und es war wirklich bitterkalt. Wir hatten -8 Grad oder irgendwas. Und dann 2 Wochen später wurde es auf einmal wieder richtig warm und wir hatten 12, 13, 14, 15 Grad. Und du musst dir vorstellen, die Rebe, jetzt ganz blöd erklärt, wacht auf, ja, und sagt, oh geil, ich kann jetzt hier richtig Gas geben mit Vegetation.
Und dann,
genau, und dann fängt alles an zu sprießen. Und wenn es dann aber wieder kalt wird, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass uns
die Pflanze kaputt geht.
Dass die Pflanze kaputt geht.
Absolut.
Um das jetzt mal ganz Ja, salopp auf den Punkt zu bringen, dass die Pflanze kaputt geht. Und mit diesem Kaputtgehen der Pflanze haben wir natürlich auch einfach dann im schlimmsten Fall halt einfach Ertragsminderung, also Ernteausfall.
Welche Pflanzen bzw. welche Rebsorten gibt's denn da?
Ja, das Burgund wird durch zwei Rebsorten dominiert. Das ist auf der einen Seite Pinot Noir, Spätburgunder, und auf der anderen Seite Chardonnay. Also wenn wir von Burgund sprechen, dann müsst ihr euch immer merken, Spätburgunder und Chardonnay. Mhm. Es gibt aber noch drei weitere Rebsorten, nämlich Aligoté, Gamay und Sauvignon Blanc, wobei man sagen muss, Sauvignon Blanc ist wirklich einfach nur eine, ja, ist eine absolute Nebenrebsorte, ist eine richtige Randerscheinung, gibt es nämlich nur in Saint-Brie. Aligoté, hier nochmal fürs Verständnis, ist eine weiße Rebsorte, Gamay ist eine rote Rebsorte. Sauvignon Blanc sollte allen ein Begriff sein. Das heißt, bei Aligoté, da müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr jetzt in irgendein Restaurant reinrennt oder in einen Weinladen reinrennt, ja, und ihr wollt zum Beispiel Bourgogne Blanc euch irgendwie gönnen, dann müsst ihr da vielleicht mal so ein bisschen drauf achten, ist das jetzt Chardonnay oder ist es Aligoté? Aber wie gesagt, das sind drei Rebsorten, die einfach eine Nebenrolle spielen. Wichtig ist Pinot Noir und Chardonnay.
Wir haben drüber gesprochen, im Burgund kann man verdammt viel Geld für Wein ausgeben. Es gibt weltweit anerkannte und geliebte, qualitativ sehr hochwertige Weine im Burgund. Ich glaube, die machen das wie viele Weinanbaugebiete und Weinregionen, dass sie so eine Qualitätspyramide haben, oder?
Das, was ihr euch bei Burgund merken müsst, ist, je enger die Herkunft, desto besser soll auch die Qualität sein.
Okay.
Das heißt, auf der untersten, also wir stellen uns erstmal so eine Pyramide vor, und auf der untersten Stufe stehen die regionalen Weine. Das haben wir jetzt auch hier im Glas, also beispielsweise ein Bourgogne Blanc oder ein Bourgogne Rouge. Das sind Weine, bei denen die Trauben für den Wein aus der gesamten Region stammen dürfen. Das sind so Brot- und Butterweine, haben oft noch ein sehr gutes Preis, auch wenn ich das Wort nicht mag, Preis, sagen wir mal Genussverhältnis. So. Auf der zweiten Stufe stehen die Gemeindeweine. Die Trauben, wie man ja schon am Namen erkennen kann, die Trauben dürfen nur aus einer bestimmten Gemeinde oder aus mehreren Gemeinden stammen. Mhm. Das heißt, du siehst hier, zuerst haben wir die ganze Region, jetzt gehen wir eine Stufe höher. Jetzt dürfen die Trauben, wie gesagt, nur aus der Gemeinde oder aus mehreren Gemeinden stammen. Wenn die aus mehreren Gemeinden stammen, dann steht einfach nur Village drauf. Wenn wir jetzt aber eine spezifische Gemeinde meinen, dann steht vor Village eigentlich immer noch der Name der Gemeinde, also beispielsweise Merceau Village oder Gevrey Chambertin Village.
Und die Weine sind dann schon komplexer?
Ja, so sollten sie im besten Fall sein, weil Herkunft enger gefasst. Und das Ziel ist ja auch hier, dass man die Herkunft einfach schmeckbar macht. Das ist immer das Ziel. Deswegen fassen wir die Herkunft ja enger.
Sie sind komplexer in der Pyramide, sozusagen dann über dem regionalen Wein. Und sie sind natürlich dann auch teurer dementsprechend.
Ja, oft. Und dann haben wir auf der dritten Stufe die Premier Crus. Premier Cru-Weine stammen aus besonders guten Lagen innerhalb einer Gemeinde.
Okay. Also wir haben jetzt nur eine Gemeinde.
Die Lage befindet sich innerhalb einer Gemeinde.
Verstehe.
Du musst dir das vorstellen, man hat das Dorf und da ist ein Fleck im Dorf und da, das ist die Premier Cru-Lage.
Und da ist es halt eine gute, schon in der Gemeinde ist es eine gute Lage. Ja,
ja.
Kapische.
Es gibt natürlich weniger gute Lagen und bekanntere Lagen. Das muss man auch mal so ein bisschen differenzieren. Die kann man stupide auswendig lernen. Und die sollen natürlich oft ein höheres Qualitätsniveau dann als die Village-Weine haben. Aber auch da kommt es natürlich auf die Herkunft an.
Und also, weisen Sie das aus? Steht das auf dem Etikett?
Ja, da steht dann Pommard Premier Cru oder Chablis Premier Cru.
Okay.
Und oft steht auf dem Etikett dann neben dem Namen der Gemeinde auch noch der Name der Einzellage.
Aha.
Ja, also das ist dann meistens immer noch so etwas kleiner gedruckt, je nachdem, wie wichtig diese Lage ist, auch auf dem Etikett.
Sag, wo wir ganz angekommen sind, oben in unserer Qualitätspyramide.
Ja.
Das sind dann die sogenannten Grand Crus, oder?
Ja. Richtig, die Grand Cru-Weine sind die absolute Spitze der Qualitätspyramide. Diese Weine stammen im Normalfall aus den besten Lagen des Burgunds, die über eine perfekte Kombination aus Boden, Mikroklimata, Ausrichtung und Co. verfügen. Und hier sind die Produktionsmengen auch nochmal wesentlich strenger limitiert. Also da sprechen wir einfach von den Hektar-Höchsterträgen, die hier natürlich eingehalten werden müssen. Und die Grand Crus aus dem Burgund sind total begehrt einfach.
Sag mal ein Beispiel.
Moraschet, Romani Conti.
Egal ob Prüfung oder ich würde es für Name-Dropping verwenden, vielleicht vor allem, wenn es um teure Burgundweine geht. Welche Orte bzw. welche Gemeinden, von welchen sollte man immer was gehört haben? Also in Bezug auf jetzt mal Pinot Noir und Chardonnay.
Ich mache jetzt mal so eine, also drei mache ich jetzt.
Die dicken.
Okay, ja, die dicken. Also Pinot Noir auf jeden Fall, Gevrey Chambertin. Finde ich immer ein bisschen kräftiger, tanninreicher, vielleicht ein bisschen rustikaler. Dann haben wir Chambol Musigny, eleganter, blumiger. Dann haben wir Vosne Romanée, finde ich eher oft ein bisschen komplexer, seidiger. Also das wäre jetzt so Spätburgunder. Und dann haben wir Chardonnay, haben wir natürlich das Chablis, salzig, zitrisch, zumeist ohne Holzeinsatz und nicht so einem krassen Feinhefelager, insbesondere ja, so in der Basis bei Grand Crus, da flippen sie manchmal ein bisschen aus. Aber so, und dann haben wir natürlich auch noch Merceau, ja, also buttrig, nussig, körperreich. Hier arbeitet man super gerne mit Holz, mit ein bisschen Hefelager und Co. Und dann haben wir natürlich auch noch Puligny-Montrachet. Ist oft ein bisschen präziser als Merceau und auch ein bisschen straffer. Man kann die Unterschiede zwischen Merceau und Puligny-Montrachet sehr gut herausschmecken. Aber das wären so die drei bei Chardonnay, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte.
Weil dieses Puligny-Montrachet dann gar nicht diese Buttrigkeit zum Beispiel hat? Weil das Buttrigkeit wäre ja nicht sehr präzise, oder?
Bei Puligny-Montrachet wird auch mit Holz gearbeitet, okay. Aber ich finde den Holzeinsatz bei Merceau oftmals etwas plakativer. Muss nicht sein, kommt immer auf das Weingut an, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, bla bla bla. Aber Merceau oft ein bisschen plakativer gearbeitet als beim Puligny-Montrachet. Puligny-Montrachet ist oft ein bisschen feiner, straffer, präziser gearbeitet. Auch Holz, auch Feine, vielleicht, aber so ein bisschen klarer.
Das waren viele Fakten in Sachen Burgund und Burgundweine vor allem. Ich habe ein paar mitgeschrieben und du ergänzt bitte, weil ich habe bestimmt was vergessen. Also geografisch haben wir drüber gesprochen, ist so ja, ziemlich zentral mittendrin in Frankreich. Auch vor allen Dingen nicht an der Küste gelegen, muss man dazu sagen.
Ach so, ja.
Es ist eine Weinregion, die so 300 Kilometer lang ist. Und die Rebfläche, haben wir gesagt, sind so 30.000 Hektar. Du hattest es verglichen mit?
Rheinhessen.
Mit Rheinhessen, richtig. Die Hauptrebsorten, über die wir eben auch gesprochen haben, Pinot Noir, Spätburgunder also und Chardonnay. Und die wichtigen Regionen, ja, hast du genannt, Côte d'Or, Chablis, Côte Chalonnaise
und Mâconnais.
Mâconnais, genau. Ja. Und dann haben wir über die Qualitätspyramide gesprochen. Die aufgebaut ist ganz unten die regionalen Weine, dann kommen die Gemeindeweine, Premier Cru. Und dann Grand Cru. Und du hast auch was vorbereitet.
Ja, wir haben natürlich eine Qualitätspyramide für euch zum Abspeichern vorbereitet. Die findet ihr auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal. Könnt ihr euch einen Screenshot machen, abspeichern, was auch immer, mit euren Freunden in der Story teilen. Gebt euch.
Content für unsere Cheers-Community.
Yes.
Die Frage der Woche.
Vincent aus Düsseldorf. Der hat uns geschrieben, wenn man sich mit dem Burgund beschäftigt, dann stolpert man oft über den Begriff Klima. Kann Lu mal erklären, das bist du, was genau das heißt?
Ja, boah, da streiten sich auch super viele über die genaue Definition. Also Klima kann man sich im Grunde genommen frei übersetzen mit die feinsten Parzellen im Burgund.
Und auch nur im Burgund.
Richtig, nur im Burgund. Das heißt, ja, Klima sind individuell abgegrenzte Parzellen, die sich durch ihre, wir hatten es ja eben schon mal eingangs erwähnt, durch ihre spezifischen Boden, Mikroklimata und ja, auch Hang, Neigungseigenschaften unterscheiden. Und diese Einteilung dieser Klima, die gehen auf die Beobachtung schon der Mönche im Mittelalter zurück, die früh ja gecheckt haben, dass jede Parzelle aufgrund dieser Konstellation von Boden, Klima, Hangneigung und Co. andere Weine erzeugt. Und das ist halt das, worüber wir schon gesprochen haben, das, was halt eben Burgund beispielsweise zu Bordeaux unterscheidet. Hier geht es wirklich um die Herkunft.
Ich glaube, ich könnte ein Burgund-Fan werden.
Ja, da bist du nicht alleine.
Aber es geht ins Taschengeld.
Es geht ins Taschengeld. Wenn das Portemonnaie so aufgeht.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ja, ein Rating gibt. Also 5 Sterne, auf gut Deutsch
Burgundy
gesagt.
Burgundy 101.
Und wenn ihr, wie eben Vincent aus Düsseldorf, eine Frage habt, dann schickt sie uns über cheers@edeka.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Das Ganze geht natürlich auch über Instagram.
Ja.
Oder eure Kommentare hier direkt bei Spotify. oder wo ihr den Podcast hört.
So sieht es aus.
Es war doch großartig. Eine kleine Reise ins schöne Burgund.
Ja. Ja, man darf sich auch nicht abschrecken lassen. Man kann das wirklich gut lernen.
Man braucht nur ein bisschen Geld.
Es ist eigentlich einfach.
Man braucht nur ein bisschen Geld.
Man braucht nur ein bisschen Taschengeld, um mal was probieren zu können. Und ansonsten gibt es ganz hervorragende Literatur zu genau diesem Thema.
Und uns gibt's immer montags und wir freuen uns auf die nächste Woche.
So sieht es aus. Tschüssi.
Cheers.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.